Meine Damen und Herren, das Verfahren ist ebenso erprobt wie für Sie informativ. Wir stellen jeweils in einem Block 3 Nominierte vor und wollen kurz über die Themen, damit es auch einen Benefit für Sie gibt, sprechen und fragen, was die Erträge sind, was die Interessenlage bei den Recherchen ist. Und begrüßen Sie bitte im ersten Block die Nominierten Matthias Hausting für Doping in der alten BRD, die verhinderte Aufklärung. Er arbeitet für die Märkische Oder-Zeitung. Herzlich willkommen.
Herr Hausting. Hallo. Kommen Sie gleich neben mich.
Steffen Jutzikowski, normalerweise arbeitet er immer mit Hans Koberstein zusammen, aber Hans Koberstein ist heute mal krank. Energiemarkt und Energiewende für Frontal 21, ZDF-Gängel. Hallo Herr Jutzikowski, grüße Sie, herzlich willkommen. Und die Arbeitsbedingungen in den Weltmarktfabriken, erforscht und erkundet vom Journalistenbüro, die Korrespondenten Hannes Koch, auch an Sie. Ein herzliches Willkommen, Herr Koch.
Herr Koch, schönen guten Abend.
Herzlich willkommen. Hallo, Tag auch.
So, fangen wir mit Ihnen mal an, Herr Hausting. Also Ihr Thema lautete Doping in der alten BRD, die verhinderte Aufklärung. Sie sind nominiert worden für Ihre Reportagen in diesem Umgang mit der Doping-Problematik. Und ich habe mir gleich als erstes natürlich die Frage gestellt, gibt es einen Zusammenhang, dass Sie selber geboren im Osten sind, aus dem Osten kommen und jetzt Doping im Westen aufdecken? Spielt das eine Rolle? Weil ich meine, klassischerweise in der Vergangenheit war es immer andersrum. Also spielt das eine Rolle oder ist das Zufall?
Nein, das ist Zufall. Es ist keine Retourkutsche des Ostens gegen den Westen. Es ist eher so, dass das Thema Aufarbeitung für mich als Politikredakteur in Brandenburg in den letzten Jahren eine große Rolle spielte. Und da kam ich dazu, dass auch bei der Dopingaufarbeitung West einiges im Argen liegt.
Wie kam es denn dazu? Ich meine, wenn Sie im Osten tätig sind, wie stößt man dann auf einmal auf dieses Thema, das im Westen letztendlich stattfindet?
Naja, es gab eine große Dopingstudie, die federführend von der Humboldt-Uni, und da gab es einen Kontakt und da haben dann Forscher erzählt, dass da eben vieles nicht so läuft, wie das sich der Auftraggeber, die deutsche Sportführung, eigentlich auf die Fahnen geschrieben hatten, nämlich Doping in der Bundesrepublik aufzuklären. Und mit den Forschern gab es einen intensiveren Kontakt und dann kam halt eins zum anderen. Also es war kein Masterplan, ich bin eher darauf gestoßen, dass es eben doch vieles nicht so erforscht wurde und erforscht werden konnte, weil den Forschern auch an der einen oder anderen Stelle Knüppel zwischen die Beine geworfen worden, wie man sich das wünschen würde und wie das auch die Öffentlichkeit erwarten würde.
Aber brauchen Sie Glück oder einen Whistleblower? Normalerweise ist ja gerade im Bereich Doping eine Mauer des Schweigens, weil das System funktionieren muss und wenn einer fällt, dann fällt das gesamte System. Was hatten Sie? Hatten Sie einen Whistleblower oder hatten Sie diese Studie oder was war der...
Es war die Studie. Es ging ja nicht darum, Dopa zu enttarnen, sondern es ging eher darum, Leute zu enttarnen, die Dopingaufklärung sich auf die Fahne schreiben, aber es dann nicht umsetzen, wenn es darauf ankommt.
Trotzdem wurde ja wohl auch gedopt oder es gab zumindest irgendwie Untersuchungen irgendwie im Westen auch darüber, haben Sie jedenfalls festgestellt, wie man möglicherweise dopen könnte. Wie wollte man denn in der Bundesrepublik irgendwie dann dopen?
Ja, es geht ja jetzt auch gerade in Freiburg nochmal groß durch die Öffentlichkeit. Da läuft ja seit vielen Jahren eine Aufklärung von einer sehr renommierten belgischen Wissenschaftlerin. Also das ging halt dann bis zum Telekom-Doping, ja, bis 2008, dass in Freiburg gedopt wurde. Und das fing halt schon nach dem Krieg an, aber erlebte eben die Hochzeit schon in den Anfang der 70er Jahre hin mit Blick auf München 72. Und da hat eben der Steuerzahler auch gesagt, das ist uns wichtig, macht mal auf Steuerzahlerkosten Anabolika-Forschung mit dem Ziel, das auch anzuwenden.
Wie hat denn Ihre Zeitung eigentlich darauf reagiert? Ich könnte mir vorstellen, dass es ein Problem ist, wenn man sagt, ich arbeite in der Märkischen Oder-Zeitung, bin aber sehr viel jetzt in Freiburg im Einsatz. Also wurde das finanziell unterstützt? Also hat man gesagt, ja, fahr da ruhig hin, das zahlen wir alles? Oder gab es da hier und da schon auch mal Probleme?
Da gab es nie Probleme. Die Unterstützung war da wirklich sehr groß und es ist auch deshalb nicht selbstverständlich, weil man muss auch ehrlich sagen, mit Doping gewinnt auch eine Zeitung jetzt unbedingt mit Dopingberichterstattung nicht unbedingt neue Leser dazu. Das ist so ein Thema, haben viele Probleme, weil einerseits sehen sie es vielleicht kritisch, aber sie machen halt auch abends den Fernseher an und wollen sich freuen an den Leistungen und wenn sie dann zu viel über Doping nachdenken, haben sie vielleicht nicht mehr so viel Spaß daran. Deshalb war die Rückendeckung durch die Chefredaktion sehr groß vom ersten Tag an und ohne das hätte es nicht geklappt.
Ich habe noch eine Frage, wie aufgeregt sind Sie jetzt gerade? Also Sie sind nominiert, das ist schon mal super, also ausgesucht worden, möglicherweise dritter Platz, zweiter Platz, erster Platz, also wie ist sozusagen gerade das Lampenfieber?
Auch bei der Hochzeit war es größer.
Keine Sorge, Sie werden heute nicht nochmal verheiratet.
Okay. Wir nehmen an, dass Sie bei der Hochzeit auch den ersten Platz gemacht haben, oder? Das möge so bleiben. Herzlichen Glückwunsch dazu, was dann in Ihrem Haus gut Weile hat und wie es bei Herrn Hausting weiter zugeht und ob dann noch eine neue Feierlichkeit ansteht, werden wir dann noch gleich im Weiteren sehen. Vielen herzlichen Dank, Herr Hausting. Herr Jutzikowski, Energiemarkt und Energiewende, wir haben uns schon mal getroffen, 2007, unendlich viel Energie war damals das Thema, da sind Sie auch prämiert worden. Das Ganze begann ja, die Energiewende, als fast patriotischer Akt. Jetzt ist es ein mehr oder weniger chaotischer Zustand. Es gibt kaum Leute, die eigentlich wirklich noch den Überblick haben. Deshalb lassen Sie mich mal mit der Hammerfrage am Anfang beginnen, summa summarum, wie steht es um die Energiewende? Können Sie es noch überblicken?
Gut.
Gut. Danke, Herr Jutzikowski, dann haben wir das geklärt.
Nein, also ich finde die Frage nach der Energiewende, das Chaos, das beklagt wird, und der Masterplan, nach dem gerufen wird, das ist eine falsche Frage. Die alte Energieversorgung, die hat vor 100 Jahren angefangen und die war auf fossiler Energie aufgebaut. Und jetzt bauen wir das um. Das wird nicht innerhalb von wenigen Jahren stattfinden, das wird mehrere Jahrzehnte brauchen. Da wird man lernen, da wird es Rückschritte geben, da wird nicht alles gut funktionieren. Manches funktioniert, stellen wir bisher fest, sehr viel besser, als alles erwartet haben. Und deswegen glaube ich, dass das unterm Strich funktionieren wird und auch gut laufen wird.
Ich glaube aber, es ist gar nicht die falsche Frage, sondern es ist im Grunde genommen eine lancierte Frage. Weil Sie haben ja weisen ja in Ihrer Arbeit nach, dass die Politik mehr oder weniger eigentlich nur Interessen hinterherläuft und dass diese Interessenvertretungen genau diese Fragen lancieren. Wenn Sie, die bösen Buben benennen würden, wie Sie es auch immer wieder tun, dann kommen wir schnell zu den großen Energiekonzernen. Auf welche stoßen Sie dann noch? Welche Akteure, die einen, aus Ihrer Sicht fragwürdiges Spiel treiben?
Na, die Energiekonzerne sind die Haupttreiber hier. Es geht für die um wahnsinnig viel Geld, es geht um ihre Marktanteile, es war und ist immer noch wahnsinnig viel Geld in dem System. Und die schicken ihre Emissäre. Das sind also nicht nur ihre Lobbyisten, das sind Politiker, die interessengeleitete Gesetze machen. Das sind aber auch dann in nächster Stufe die Industrievertreter, die Stahlindustrie, die es gerne so haben möchte, wie es war, weil es bequem war. Und wo man feststellt, also wir reden mit Leuten aus der chemischen Industrie und fragen sie, warum nehmt ihr nicht teil an dieser Energiewende? Ihr habt auch durchaus Vorteile davon. Und stellen dann fest, dass der Vorstand von BASF auch Aufsichtsrat bei E.ON ist. Und dann kann der Experte, der für die Energiewende ist, leider nicht den O-Ton bei uns geben, sondern er muss verzichten, weil sein Chef leider mit im Aufsichtsrat von E.ON mit den Herren frühstücken geht.
Jetzt haben Sie diesen Prozess die ganze Zeit begleitet und waren wesentlich schneller als die Bestseller-Autoren auch schon an den Hotspots dran, nämlich beispielsweise Blackout. Auch so ein Gespenst, das immer wieder durch die Medien getrieben wird. Also heute Abend wird es wahrscheinlich gut gehen, hoffen wir mal. Sehen Sie überhaupt irgendeine Gefahr oder ist es tatsächlich ein weiterer Teufel, der an die Wand gemalt wurde?
Das Ganze ist schon ein Experiment und für die Beteiligten schwierig und stellt auch so Netzbetreiber vor ganz neue Probleme. Aber dass wir uns davor fürchten müssen, dass es Anlass gibt für große Schlagzeilen, die den Leuten Angst machen, das ist zumindest das Ergebnis unserer Recherche. Dafür gibt es bisher keinen Anlass. Das muss weiterentwickelt werden. Man muss auch gucken, wie man die jetzt neu auftretenden Stufen, wenn alle Atomkraftwerke abgestellt werden, wie man das richtig organisiert. Aber wir haben hier die Leitzentrale von 50 Hertz in Berlin besucht und haben festgestellt, dass die einen sehr schweren Job machen, schon zu DDR-Zeiten, und das aber sehr gut hinkriegen und auch mit Belastungen, die ihre Westkollegen bei weitem nicht hatten, umgehen können. So, und als dieser eine Blackout, den wir untersucht haben, im Februar 2012 groß plakatiert wurde, stellte sich hinterher heraus, es waren ganz andere Umstände und Schwierigkeiten, die da eine Rolle spielen, von denen die Akteure selber keine Ahnung hatten zum Teil. Und insofern war es interessant, herauszufinden, was die eigentlichen Gründe sind für plakative Klagen, die da geführt werden.
Aber Sie werden es wahrscheinlich im Laufe Ihrer letzten 7, 8 Jahre Arbeit an dem Thema auch nicht bedauert haben, dass Sie Jura studiert haben. Also beispielsweise in Einspeisevergütungsverordnung sich einzuarbeiten oder ein europäisches Energierecht. Also das ist dann schon mal ein richtig lustiger Tag, nur unterbrochen von einer deftigen Mahlzeit in der ZDF-Kantine, oder?
Man liest viel Zeug, ja. Es ist eher eine einsame Tätigkeit als eine spaßige, ja.
Okay, und diese trockene Arbeit, wie viel macht das aus? Also wirklich dieses Studium, diese klein gedruckten Paragraphen, sich das wirklich dann auch immer jeweils nochmal anzutun und zu gucken, was hat der gesagt, wie vergleiche ich es jetzt mit der Rechtslage? Wie viel Prozent der Arbeit sind das?
Das sind 70, 80%. Also wir gehen ja gezielt vor, wir suchen uns ein Problem und untersuchen das und finden Gesprächspartner, die sagen, guck, da ist eine Schwierigkeit, da weicht sozusagen das, was man uns erzählt an Begründung ab von dem Ist-Zustand. Und trotzdem ist das dann eben noch eine große Wühlarbeit, weil die veröffentlichte Meinung und die veröffentlichten Begründungen sind häufig ganz andere als das, was man rausfinden kann.
Wir drücken Ihnen die Daumen. Wir wissen auch nicht, wie es ausgeht. Sie sind nominiert und Sie haben gesagt, Sie müssen viel lesen. Wir kommen jetzt zu jemandem, der viel reisen muss, denn er beschäftigt sich mit den Arbeitsbedingungen in Weltmarktfabriken, nämlich mit Hannes Koch. Herr Koch, Sie waren zum Beispiel auch diverse Male in China, haben sich dort irgendwie in den Fabriken herumgetrieben, die zum Beispiel auch das iPhone herstellen. Ich vermute mal, dass viele, die heute Abend hier sind, ein iPhone haben. Können Sie mal sagen, was ein Arbeiter eigentlich verdient, der so ein iPhone herstellt in China?
1 Euro pro Stunde, pro Arbeitsstunde ungefähr. Es kann auch 1,20 € sein. Das beläuft sich dann im Monat auf $300, $350. Das ist wenig. Man kann eine Familie davon nicht ernähren. Nicht mal in China, wo die Sachen ja relativ günstig sind. Reicht in der Regel nur für einen Beschäftigten. Das sind junge Leute, 22, 23. Der erste Job kommt vom Land, von den Bauernhöfen. Der erste Job in der Stadt und das ist eines der großen Probleme, dass die Leute, wenn sie da 3-4 Jahre gearbeitet haben, nicht sehen, wie sie da rauskommen. Die stecken quasi in dieser Fabriksackkasse, also verdienen da Geld, aber verdienen nicht genug Geld, um eine Familie aufzubauen und um einen anderen Lebensweg zu beschreiten. Und das macht einen Teil dieser Perspektivlosigkeit aus, die dann auch dazu führen kann, dass es zu diesen Selbstmorden kommt, wie beim Apple-Zulieferer Foxconn vor ein paar Jahren.
Kann man auch noch sagen, wie die Arbeitsbedingungen eigentlich sind? Also wir haben jetzt schon mitbekommen, dass es nicht viel Geld ist, sehr wenig, zu wenig eigentlich letztendlich. Aber wie viele Stunden muss man arbeiten? Gibt es irgendwelche Regelungen, was Pausenzeiten angeht etc.?
Ja, die Stundenzahl beläuft sich auf 10 bis 12 Stunden am Tag, 6 Tage die Woche. Also ein Tag ist frei, manchmal, aber nicht immer. Überstunden kommen dazu und die Leute kommen da locker auf 80, 90 Stunden. Das ist relativ normal pro Woche. Also das Doppelte von dem, was wir hier so vorgeben zu arbeiten. Die Bedingungen sind darum herum auch stressig. Also die Leute wohnen teilweise in Wohnheimen. Kommen also aus der Fabrik nicht raus, gehen nach ihren 12-Stunden-Schichten irgendwo anders auf dem Fabrikgelände in so ein Wohnheim, schlafen, gehen morgens wieder ans Band und so weiter und so weiter. Stress, teilweise militärischer Führungsstil, also ganz besonders in dieser Foxconn, in diesen Foxconn-Fabriken, ist ein taiwanesischer Konzern. Da herrscht so eine militärische Kultur. Ich habe Arbeiter dort gesehen, die in 2er- und 3er-Reihen aufgestellt werden und dann im Laufschritt zum Büro gelaufen werden quasi, so ein Kommandant vorweg. Also das ist der Stil, der dort gepflegt wird.
Wie recherchieren Sie denn eigentlich dann vor Ort? Ich vermute mal, also Sie können sich ja schlecht als Chinese irgendwie, also das würde auffallen. Sie sind zu groß irgendwie an der Stelle. Und ja, die Nase, ja. Ist es so, dass die dann aber trotzdem kein Problem haben oder haben Sie auch Probleme, in die Fabriken überhaupt reinzukommen und Kontakt zu den Arbeitern zu bekommen?
In die Fabriken kommt man fast nie rein, weil die Unternehmen, nicht nur Foxconn, sondern auch Zulieferfirmen deutscher Textilhersteller und so weiter, fast immer den Zugang verweigern. Und die Recherchen müssen so ablaufen, dass man quasi tagelang um die Fabriken herumlungert, um es mal einfach zu sagen, und zusehen muss, dass man Arbeiter trifft. Also man muss sich gute Pfadfinder quasi besorgen, Chinesen, die einem dann helfen, an die Plätze zu gehen, wo sich die Beschäftigten in den Pausen treffen, also Märkte oder Geschäfte oder Restaurants und so weiter. Und dann versuchen in tagelangen Gesprächen halt immer wieder Leute zu finden. Also man spricht mit Hunderten von Beschäftigten und versucht dann Geschichten herauszufinden und ein Bild zu destillieren, wie die Bedingungen in dieser Fabrik sind.
Jetzt ist Apple bekannt dafür, Hüter einer großen Marke zu sein, einer der weltgrößten und sehr empfindlich, genau sagen wir, diese Marke nicht beschädigen zu lassen. Was machen Ihre Recherchen, was bewirken die? Nimmt Apple die zur Kenntnis, senden Sie die ein, sagen Sie, Freunde, tolle Technik, aber bitte nicht unter diesen Umständen?
Apple ist ein Konzern, der reagieren musste. Das hing einfach mit den Selbstmorden zusammen. Da musste was passieren, das war den Apple-Managern klar und die haben dann versucht, so ein Programm zu starten, also haben ein Programm gestartet, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern. also die Arbeitszeit zu reduzieren auf das, was international, im internationalen Recht höchstens sein darf, nämlich 60 Stunden pro Woche und nicht 90. Aber das klappt nicht überall und nicht immer, aber sie versuchen es. Und natürlich werden solche Recherchen, die jetzt viele andere Kollegen machen, werden wahrgenommen, weil die tun dem Unternehmen, was das Image betrifft, weh.
Haben Sie jetzt das mögen Sie vielleicht jetzt blöd finden, die Frage oder so, aber ich würde es dann trotzdem interessieren, ändert das was auch an Ihrem Leben? Also haben Sie jetzt kein iPhone mehr? Hatten Sie vorher eins? Oder also sagen Sie jetzt, nee, will ich jetzt nicht mehr haben? Oder sagen Sie, na gut, das ist nicht zu ändern, letztendlich brauche ich so ein Smartphone und dann nehme ich vielleicht auch das, von dem ich glaube, dass es das Beste sein könnte, trotz der Arbeitsbedingungen?
Ja, ich versuche, mich ein bisschen darauf einzustellen. Das ist das Fairphone. Das gibt also ein faires Smartphone. Kann dasselbe wie das iPhone, ist nur halb so teuer.
Was kriegen da die Arbeit? Haben Sie das mal recherchiert auch?
Die kriegen etwas mehr als bei Apple, nicht viel mehr. Die stecken auch in dieser Struktur, aber immerhin ein bisschen mehr Arbeit, ein bisschen kürzer. Und was ein großer Fortschritt in China ist, was es eigentlich sonst nirgendwo gibt, die haben so eine gewisse Mitbestimmung in der Firma. Also die können über bestimmte Sachen, Urlaubsregeln und so weiter, selber mitbestimmen mit der Firmenleitung zusammen.
Okay, dann danke ich Ihnen und auch wie gesagt, Ihnen drücken wir die Daumen natürlich, dass Sie heute gewinnen. Wir wissen es noch nicht. Dankeschön.
Hannes Matthias Koch. Hausting, Steffen Lütikowski und Hannes Koch. Herzlichen Dank. Danke sehr. Dankeschön. Danke sehr.